Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Wir reden heute über gute, kluge, natürlich auch über leckere Ernährung. Und ich glaube, viele von uns haben das gemerkt in der Pandemie. Hoppala, weniger unterwegs, mehr Bauch. Achim Sahn ist deshalb da. Und Achim Sahn ist Ernährungswissenschaftler und kennt sich auch ein bisschen aus mit dem Hin und Her. Ist auch ein sehr sportlicher Typ. Wenn Sie auf unserer Seite sehen, dann sehen Sie sein schickes Bild. Achim, ist dir das auch begegnet, dass das mit den Kilos sich vielleicht ein bisschen verändert hat im Rahmen der Pandemie?
Ja, im Moment, man muss sagen, dass das Bild vor Corona, Covid aufgenommen wurde. Ich sehe mittlerweile auch ein bisschen anders aus. Ich habe auch so ein paar Corona-Kilos drauf geschafft. Aber ich versuche ja immer, das Positive zu sehen. Auch in der Corona-Zeit haben viele natürlich von uns auch wieder gelernt zu kochen und standen mal wieder selbst in der Küche,
ja,
und haben sich mit der Ernährung selber mal beschäftigt. Also wenn man da das Positive sieht in der ganzen Corona und Ernährung und man dem zuzeigt, dann ist das doch was positiv übrig bleibt, dass man wieder mehr Zeit für sich mit der Familie und beim Essen hatte.
Bisschen Beglückung muss ja auch sein. Und wenn das dann so ist, wie du beschreibst, also dass wir alle plötzlich füreinander harmonisch kochen und dann ist es ja auch toll. Weiß nicht, ob alle Kilos dann unbedingt daherkommen, aber wenn wir jetzt so denken, ach irgendwann, jetzt wird Frühling und wir wollen da langsam wieder raus, du hast auch gleich schon mal ein paar Tipps, wie wir starten können. Zuerst müssen wir wollen, was dann?
Naja, es sind nicht immer die großen Veränderungen, die auch unser Essen gesünder machen, sondern es sind die kleinen Dinge. Also beispielsweise, wenn ich mal die Mini-Tomaten nehme und nicht die großen Tomaten, also die Cherry-Tomaten, da steckt da viel mehr an gesunden Inhaltsstoffen drin. Oder ich zerschnippel mal den Salat, pack den in den Kühlschrank und esse den am nächsten Tag. Auch da habe ich viel mehr gesundheitsfördernde Stoffe drin. Also anders, als man das früher gedacht hat, dass man immer frisch und roh gegessen alles verzehren muss. Also es ist nicht so, wir tun uns ja immer schwer mit den großen Veränderungen. Deshalb bin ich eher dafür, dass man mit Kleinigkeiten sozusagen seine Ernährung aufpimpt und Vordermann bringt. Und dann gehen die Kilos auch weg, so schnell, wie sie gekommen sind.
Sag mal, woran das liegt, wenn wir unseren Salat zerschnippeln und nach einem Tag hat er plötzlich mehr Kraft. Wieso?
Naja, das ist so, dass die Pflanzen sich auch schützen wollen. Wenn ich Salat zerschneide oder die Tomate von dem Strauch zupfe, dann merkt die das oder der Salat das. Und dann bilden die an diesen Schnittstellen oder an den Wundstellen, weil aus Schutz vor Fressfeinden, sekundäre Pflanzenstoffe. Man nennt die auch sekundäre Pflanzenschutzstoffe. Bei der Tomate ist es beispielsweise Lycopin. Und damit versuchen sie sich vor Fressfeinden zu schützen. Und diese sekundären, also vor uns. Ja,
ja, wir sind der Fressfeind.
Ja, aber diese sekundären Pflanzenstoffe, die haben ein sehr großes Gesundheitsspektrum und kommen uns wiederum zugute. Also das heißt, früher dachte man ja immer frisch aus dem Garten.
Genau, habe ich auch gedacht.
Den Salat. Aber heute weiß man tatsächlich, wenn man den Salat zerschneidet, dann entstehen an den Schnittstellen, dann bildet er eben im höchsten Maße sekundäre Pflanzenstoffe. Und das ist dann wiederum gut. Also einen Salat ruhig schneiden, über Nacht luftdicht in einem Gefäß in den Kühlschrank stellen, am nächsten Tag essen. Dann hat er den x-fachen Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen. Bei der Tomate ist es sogar so, dass die mit jedem Kochvorgang und mit jedem Erhitzen gewinnt an Lycopin. Man merkt es auch, die wird immer röter.
Ja.
Und dieser rote sekundäre Pflanzenfarbstoff, der kommt uns wiederum sehr zugute. Also in der Prävention, Krebsvorsorge etc. ist Lycopin so ein Stoff aus der Natur, der da tatsächlich Vorteile haben kann. Ich bin da immer sehr vorsichtig, aber das da gewinnt ein Lebensmittel massiv, wenn man es erhitzt. Und das ist natürlich entgegen dem, was wir ursprünglich immer gelernt haben, bloß schonend mit Lebensmitteln umzugehen. Also manche mögen es auch tatsächlich, wenn man ein bisschen gröber rangeht. Ein Apfel beispielsweise, den ich auf die Fensterbank lege, ein paar Tage bevor ich den esse, gewinnt auch an gesunden Inhaltsstoffen. Auch der will sich schützen, also vor der Sonneneinstrahlung auch, und entwickelt dann eben diese Pflanzenschutzstoffe in der Schale. Und ein Apfel ist im Komplex gegessen immer am gesündesten, generellen Lebensmittel. Also wenn ich mit Schale esse, das ist auch bei einer Orange beispielsweise so, die diese weiße Haut drumherum hat, die gern mitessen.
Ah, die mich immer so nervt, die soll ich gut finden.
Die nervt, ja.
Ich bin so beeindruckt, gleich schon am Anfang wieder, was du alles weißt. Und dann machen wir gleich weiter. Achim Sahm ist unser Ernährungswissenschaftler auf RBB 888. Vielleicht sind Sie auch überrascht, oder? Apfel erstmal liegen lassen. Ich habe direkt vom Baum immer rein, dachte ich, wäre das Beste. Nee, stimmt nicht, Achim. Der sagt, die anderen, also Äpfel und Salaten, müssen sich vor uns, vor den Fressfeinden schützen. Besser und gesünder essen. Achim, du hast schon gesagt, Kohl ist ein Zaubermittel. Was ist das Tolle an Kohl?
Naja, die gesamte Kohlfamilie, also wie Rosenkohl, Wirsing, Grünkohl, Weiß oder Rotkohl, die sind alle wirklich super gesund, weil sie besonders reich sind an sogenannten Glucosinolaten. Glucosinolate, das sind Senföle, also schwefelhaltige sekundäre Pflanzstoffe mit einem ganz hohen antikanzerogenen und einem antibakteriellen Potenzial. Das heißt, also ich bin da immer relativ vorsichtig, aber dieses Glucosinolat kann mehrfach gegen Krebs wirken. Mhm. Und das ist eigentlich das Positive an der ganzen Kohlfamilie. Ein Nachteil ist, dass beispielsweise ein Brokkoli nach der Ernte relativ schnell verliert an gesunden Inhaltsstoffen, also anders wie bei Apfel oder bei der Tomate und so weiter, verliert ein Kohl relativ schnell an gesunden Inhaltsstoffen. Und deshalb sollte man den auch nur so lange kochen, wie es nötig ist oder wie man, ja, dass man es auch gut verträgt.
Sehr gut, dann sind wir gleich bei Marianne. Also wir halten schon mal fest, Brokkoli schnell essen, Salat ruhig erstmal schneiden, über Nacht warten und Apfel auch, sagst du. Mhm. Marianne hat eine Kohlfrage.
Ich mache generell den Grünkohl alleine. Was also heißt, ich hole gefrorenen. Und auf diesen Tüten steht manchmal drauf, eine Stunde kochen und andermal steht 20 Minuten kochen. Ich mache immer eine Stunde, weil der nach 20 Minuten riecht der noch so ulkig. Was ist denn nur richtig?
Also wenn wir dich richtig verstanden haben, Achim, wenn Marianne aus Treptow ihn kürzer kocht, wird sie gesünder.
Also was Sie sagten mit dem riecht so ulkig, das sind natürlich diese Schwefelverbindungen, was wir da auch riechen, die auch so gesund sind. Und solange man die so riecht, dann ist da auch noch richtig viel drin. Umso länger man den kocht, umso weniger sind die. In dem Fall gilt wieder dieses Altgelernte, dass dann auch Inhaltsstoffe verloren gehen. In dem Fall auch diese sekundären Pflanzenstoffe. Also deshalb so kurz wie möglich, so lang wie nötig. Das heißt also, dass ich keine Probleme kriege bei der Verdauung. Kohl ist jetzt nicht am bekömmlichsten. Man kann ihn bekömmlicher machen, wenn man da ein bisschen Kümmel mit in den Kochtopf gibt oder wenn man Fenchelanis, Kümmeltee, Ingwertee oder sowas dazu trinkt. Dann wird das übrigens auch bei der Bohne, Hülsenfrüchte viel verträglicher. Also da würde ich gucken, dass ich es möglichst kurz halte. Es gibt allerdings einen Trick. Man kann nach der Zubereitung einen Teelöffel Senf mit dazugeben, weil Senf auch diese Öle enthält, also diese guten Senföle. Und dann steigt der Gesundheitsschutz wieder um satte 300% an.
Wow, also 300%.
Genau, also wer länger kocht oder eher sich in eine Stunde sozusagen hält, dann danach in der Zubereitung, ob man das ins Dressing in die Soße gibt oder direkt mit dazu, einen Teelöffel Senf und die gesunden Inhaltsstoffe, die Senföle, steigen um 300% an.
Wahnsinn.
Die RBB 888 Experten machen das Leben leichter. Immer sonnabends von 10 bis 1.
Mit Achim Sam, unserem Ernährungsexperten. Vielleicht kennen Sie auch seinen Podcast, der heißt Iss so, also Iss so, und ist mehrfach preisgekrönt. Und Petra in unserem Chat, die lobt den auch. Sie schreibt hier: Freue mich, dass Achim Sam heute zu Gast ist und sie liebt seinen Podcast und sie hat schon viele Ideen von ihm bekommen. Und was sie hier schreibt, Achim, sie hat was für Samen? Sie hat Flohsamenschalen und findet die ganz toll. Ja. Was ist das?
Ja, zunächst mal herzlichen Dank für das Kompliment. Freut mich sehr und ich freue mich aber sehr, von Zuhörern zu hören und Fragen zu bekommen. Also Flohsamenschalen ist ein super Trick, weil die extrem ballaststoffreich sind. Nur man muss aufpassen, also Ballaststoffe sind wichtig, weil wir kommen ursprünglich mal aus einer Steinzeit von 130 Gramm Ballaststoffen und wir sind mittlerweile, empfiehlt die WHO, 30 Gramm, da kommen wir aber lange nicht hin. Ist aber ganz besonders wichtig für unser Mikrobiom, für die Darmgesundheit und somit auch für das Immunsystem. Und das sind Flohsamenschalen recht gut. Die kann man überall mit drüber hauen, ob übers Müsli, übers Essen. Mhm. Nur ist es ganz wichtig, dass man immer ausreichend dazu trinkt, dass diese Flohsamenschalen auch oder die Ballaststoffe auch aufquellen können und somit ihr Sättigungspotenzial auch sozusagen, dass es ausgeschöpft wird.
Also wir fühlen uns satt und müssen nicht immer futtern.
Genau, denn wenn man zu wenig Wasser dazu trinkt oder Flüssigkeit hat, dann zieht sich die Flohsame oder der Ballaststoff das aus dem Körper und dann wirkt es eher nachteilig, kann also auch zu Verstopfung führen und so. Deshalb bitte, bitte immer gut dazu trinken und dann ist es auch wirklich top und Ballaststoffe sind eh gesund. Also da kann man nichts falsch machen mit. Und es hat eine hohe Sättigungswirkung.
Hier ist RBB 888 mit den Experten. Wir essen heute besser, gesünder und leckerer mit Achim Sam, unserem Ernährungswissenschaftler. Der hat schon viel Lob bekommen von Ihnen, unter anderem von Petra. Und Petra hat die indischen Flohsamenschalen empfohlen. Achim hat schon gesagt, warum diese Flohsamen so gut sind und wenn wir sie verzehren, sollen wir ordentlich dazu trinken. Für die Nicht-Profis unter uns, Achim, sag nochmal, was indische Flohsamen eigentlich sind, bitte.
Also, ob das jetzt indische Flohsamen-Schalen sein müssen, das sei mal dahingestellt. Okay. Ich wage auch zu behaupten, haben wir auch hier. Es hat übrigens nichts mit Flöhen zu tun, sondern Flohsamenschalen, das sind die Samenhülsen von Wegerich-Arten. Und diese Samenhülse, die hat eben die besondere Eigenschaft, dass sie Ballaststoffe, viele Ballaststoffe enthält, die in der Lage sind, mehr als das 50-fache an Wasser und an Flüssigkeit zu binden. Und das ist natürlich was, also um das 50-fache mehr an Wasser sorgt auch für eine große Ausdehnung im Magen und somit auch für einen hohen Sättigungseffekt. Und außerdem sind Ballaststoffe ja gut für unsere Mikroorganismen. Und je gesünder die Darmflora ist, desto besser funktioniert das Immunsystem, desto besser funktioniert unser Stoffwechsel. Und deshalb sind die so positiv. Also das sind quasi die Schalen oder die Samen, Samenhülsen von Wegerich-Arten.
Sehr gut, haben wir verstanden. Es geht zu Holger aus Kleinmachnow. Er ist im Chat. Was hält Achim von Butter, die mit Rapsöl streichfähiger gemacht wurde? Gute Sache? Fragezeichen.
Also grundsätzlich möchte ich erstmal die Lanze für die gute alte Butter brechen. Wir haben nämlich eine Untersuchung gesehen an der Universität zu Lübeck, dass es durchaus Sinn machen kann, die Butter oder sich die Butter nicht vom Brot nehmen zu lassen, denn die verlängert das Sättigungsgefühl. Das heißt, wir sind länger satt, wir haben nicht so einen hohen Insulinanstieg und wir essen in Summe dann nicht so viel Energie. Also früher war die Butter ja eher verschrien wegen angeblich herzschädigend gesättigten Fettsäuren. Es kam aber vor einiger Zeit eine schwedische Untersuchung raus, die zeigte, dass das Herzinfarktrisiko durch das Milchfett nicht gesteigert wird. Und die Butter, also wenn es um die Streichfähigkeit geht, würde ich doch bei der Normalbutter bleiben, ohne Zusätze, also jetzt ohne Rapsöl oder ähnliches, damit wird die Butter im Prinzip nur gestreckt. Wichtig ist für die Streichfähigkeit die Fettqualität. Und die ist entscheidend, je länger die Tiere auf der Weide stehen, die Kühe. Mhm. Und je mehr die quasi gesunde Gräser Pflanzen, Blumen, Wildblumen fressen können. Und das ist bei einer irischen Butter oft der Fall. Da bleiben die Kühe lange, lange, lange auf der Weide stehen, fast das gesamte Jahr. Mhm. Und dadurch nehmen die auch gesunde Inhaltsstoffe aus den Pflanzen zu sich. Und das wirkt sich in der Fettqualität aus. Das heißt, wir haben auch in einem tierischen Fett Omega-3-Fettsäuren. Und das hat wiederum einen positiven Einfluss auf die Streichfähigkeit. Also je besser die Fettqualität in einer reinen Butter ist, desto leichter lässt die sich streichen und meistens erkennt man das, dass es eben eine Weidebutter ist.
Das heißt, Rapsöl muss da nicht rein?
Muss da überhaupt nicht rein. Rapsöl ist jetzt nicht schlecht. Rapsöl gehört zu den gesunden Fetten. Mhm. Rapsöl, Olivenöl sind sowieso meine Empfehlung, aber ich kann bei der puren Butter bleiben. Ich muss die also brauche da keine Zusätze drin zu haben. Ich sollte nur darauf achten, dass es eben die Weidebutter ist. Und dann hat die auch eine Streichfähigkeit, auch wenn man sie mal im Kühlschrank lässt und nicht sofort rausnimmt. Also daran erkennt man, wie gut ist die Fettqualität einer Butter an der Streichfähigkeit, aber nicht, wenn da Zusätze dabei sind.
Ein Plädoyer für die Butter vom Ernährungsexperten Achim Sahm auf RBB 88.8. Der Ernährungswissenschaftler Achim Sahm ist unser Gast. Und Marek aus Charlottenburg ist am Telefon. Wir grüßen Sie, Marek. Hallo.
Hallo.
So, jetzt schalte ich mal Achim hier dazu. Also, Sie sind ein morgendlicher Bananenesser, Marek, ja?
Ja, seit 15 Jahren jeden Morgen eine Banane.
Mhm. Und was bewirkt es so bei Ihnen? Sie sind nicht gelb geworden wahrscheinlich, sondern fitter, gesünder, glücklicher oder was ist los bei Ihnen?
Sagen wir so, also ich gehöre nicht zu den Menschen, die zunehmen, wenn sie nur schon ein Stück Kuchen sehen. Ja. Ich halte mein Gewicht seit ungefähr 30 Jahren. Und außer ich besuche meine Mutter über Weihnachten und dann okay, dann nehme ich 1-2 Kilo zu, aber die sind dann auch wieder weg. Aber das mit der Banane tut mir gut. Mhm. Meine Verdauung funktioniert einwandfrei. Und ja, jetzt wollte ich einfach mal Achim fragen, ob das eine gute Idee ist.
Sehr gut.
Also für mich auf jeden Fall.
Ja, prima. Achim, du bist ja grundsätzlich jemand, der sagt, wenn es für Marek funktioniert, ist schon mal gut. Wie ist es grundsätzlich?
Genauso ist es, lieber Marek. Ich würde auch genau dabei bleiben. Wenn du dich damit wohlfühlst, ist alles super. Die Banane zählt jetzt nicht zu den zuckerärmsten Obstsorten. Also es kann auch sein, dass es bei Insulin, sagen wir mal, instabilen Menschen, blutzuckerinstabilen Menschen dann dazu führt, dass der Blutzucker etwas abkippt, dass man dann erst recht Hunger bekommt. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann ist das wunderbar. Dann würde ich genau bei der Banane bleiben. Sie hat ja auch einen Stärkeanteil. Das heißt, sie hat auch da Ballaststoffe und so. Also eine Banane ist eine wunderbare Sache, kann aber durch den Zucker Fettgehalt auch bei sensibleren Menschen dazu führen, dass man da etwas Hunger bekommt. Das muss jeder so ein bisschen für sich ausprobieren. Aber wenn es dich lange sättigt und auch glücklich macht, dann bitte dabei bleiben und auch die nächsten 15, 30, 45 Jahre weiterhin Banane essen.
Sehr gut.
Es gibt vielleicht noch einen Bananentipp für alle, die da etwas Probleme mit haben, beziehungsweise eher Hunger bekommen. Dann würde ich die Banane jetzt nicht im überreifen Zustand essen, sondern wenn sie vielleicht so in der Übergangsphase ist, dass sie gerade gut reif ist, weil dann hat sie auch noch einen hohen Anteil an resistenter Stärke, also an Ballaststoffen, und das ist wiederum gut für die Sättigung. Also je reifer eine Banane ist, desto mehr Einfachzucker hat sie und desto schneller macht sie auch hungrig. Aber lieber Marek, du bleibst einfach so bei deiner Banane, genau mit dem Reifegrad, machst nichts falsch.
Sehr gut,
Marek. Okay, danke.
Die RBB 888 Experten machen das Leben leichter. Immer sonnabends von 10 bis 1.
Jetzt wird es wieder richtig konkret, denn Ernährungswissenschaftler Achim Sam ist unser Experte. Über gutes, besseres, gesünderes Essen reden wir. Und Achim, wir müssen unbedingt über die Kartoffel reden. Das möchte auch Sabine. Da gibt es ja so zwei Schulen. Die einen sagen großartig, die anderen sagen, nein, nur angeguckt ist man schon dick. Was ist mit der Kartoffel?
Also nicht nur für die Butter, sondern auch für die Kartoffel kann ich eine Lanze brechen. Die ist nämlich viel figurfreundlicher und gesünder, als man vielleicht denkt. Nur mal so vorab, Kartoffeln haben pro 100 Gramm und roh nur 70 Kilokalorien. Das sind rund 300 Kilokalorien weniger als Pasta, 200 Kilokalorien weniger als Toastbrot. Und es gibt noch einen Trick, wie man die Kartoffeln noch figurfreundlicher machen kann.
Achim, du hast schon gesagt, Kartoffel besser als ihr Ruf. Sabine möchte noch ein bisschen mehr wissen in unserem Chat. Sie schreibt, hallo Herr Sam, Reis, Nudeln und Kartoffeln. Da wird empfohlen, nach dem Kochen die abkühlen zu lassen, damit sich ein Teil der Stärke in resistente Stärke umwandelt. Das können wir gleich klären. Dann fragt sie noch, wie verhält es sich mit Backwaren, also zum Beispiel Brot und Brötchen. Also erstmal Reis, Nudeln und Kartoffeln und die Stärke.
Also das stimmt tatsächlich. Kartoffeln lassen sich quasi nach dem Kochen einmal kalt werden lassen, dann entsteht resistente Stärke, also die Kohlenhydratzusammenstellung verändert sich. Und auf diese resistente Stärke, das ist ein Ballaststoff, der hat weniger Energie oder keine Energie für uns. Wir haben also essen weniger Kilokalorien und wir tun unseren Darm-Mikroorganismen, dem Mikrobiom, der Darmflora noch was Gutes, weil die sich davon, also von diesen, man nennt die auch Präbiotika, ernähren. Also man fährt doppelt gut, weniger Energie, man kriegt nicht so schnell wieder Hunger. Und danach kann man auch die Kartoffel ruhig, also nach dem Kaltwerden lassen, erhitzen, so wie man sie möchte und zubereiten. Außer man macht jetzt Bratkartoffeln mit viel Fett, dann macht man diesen Effekt wieder zunichte.
Verstehe.
Aber dann kann man die Kartoffel oder auch die Pasta oder Reis, also alle stärkereichen Produkte, die man gekocht hat, auch danach, nach dem Erkalten, so oft zubereiten, wie man möchte. Dann bleibt diese resistente Stärke erhalten. Man muss sie also nicht wieder kochen, kalt werden lassen und hat dann erst wieder den Effekt, sondern einmal gekocht, einmal kalt werden lassen und dann bleibt diese resistente Stärke vorhanden. Man merkt es, wenn man Kartoffeln mal kocht, dann in den Kühlschrank stellt und am nächsten Tag haben die sowas Galertartiges, fast so gummiballartig. Mhm. Das ist dieser unsichtbare, gute Ballaststoff, das ist die resistente Stärke, die dann da drin steckt und uns also A, für die Figur was Gutes tut und B, auch für den Darm, für die Mikroorganismen. Ja, und wer nicht nur seiner Figur was Gutes tun will, sondern tatsächlich auch sowas, was Gesundes, der greift auf die kleineren Kartoffeln zurück, also so Mini-Kartoffeln, weil es sind viele gesunde Inhaltsstoffe, die in der Schale stecken und 50% der gesunden Polyphenole, sekundäre Pflanzenstoffe, befinden sich in der Schale und je kleiner die Knolle, desto größer ist im Verhältnis der Schalenanteil. Also das nochmal so dazu gesagt.
Wir merken, Achim weiß viel und sag ganz kurz noch was, Achim, bitte zu, Sabine sagt ja, wie ist es bei Brot und Brötchen, also bei Backwaren, da ist es natürlich nicht vergleichbar.
Nee, das ist ein anderer Zubereitungsvorgang sozusagen. Da gibt es diese Maillard-Reaktion und beim Kochen ist es eben so, dass man den Wasseranteil hat. Das wäre bei Backwaren höchstens noch bei dem Bagel der Fall, der ja auch gekocht wird, soweit ich weiß. Und da kann es sein, dass sich das auch positiv auf die Kohlenhydratzusammensetzung auswirkt. Aber rein bei Backwaren ist das nicht so, als wenn man es kochen würde mit stärkereichen Produkten.
Hier ist RBB 888 mit den Experten. Jetzt kommt meine Lieblingsfrage heute aus dem Chat bisher. Vielleicht können Sie das ja noch toppen, aber ich glaube nicht, dass Sie Ella toppen können. Frage an Achim Sam, unseren Ernährungswissenschaftler. Wir reden ja heute darüber, wie essen wir gesünder und wie sind wir glücklicher und schlanker. Und Ella hat die heilige Gral-Frage. Achim, jetzt geht's los. Gibt es Lebensmittel, die eine Art Katalysatoreffekt haben, also die uns beim Verbrennen von Kalorien helfen? Apfelessig, Sauerkraut, Zimt, Süßkartoffeln, Pommes. Nee, Pommes hat sie nicht geschrieben, das wäre auch zu schön. Papaya. Gibt es ein Wundermittel, das die Pfunde schmelzen lässt? Und sie schreibt, das fände ich gut. Ja, das geht uns, glaube ich, allen so.
Das fände ich auch gut. Dann hätte ich wahrscheinlich, würde ich auch nicht mehr hier sitzen und Fragen beantworten, sondern irgendwo auf einer Insel liegen und nur noch dieses Lebensmittel essen und mich meines schlanken Körpers freuen. Nein, das gibt es so nicht. Es gibt Lebensmittel, die das natürlich erleichtern können, mit denen man nicht so schnell zunehmen. Beispielsweise, weil die Papaya angesprochen ist, die wird oftmals so hergenommen oder so Südfrüchte, dass sie eben durch die Enzyme den Stoffwechsel beschleunigen. Aber eigentlich funktioniert oder passiert da was anderes. Denn sowas wie Ananas, Papaya oder Mangos, die enthalten ein Enzym, das heißt Bromelain. Und dieses Enzym ist quasi wie ein Verdauungsschnaps. Das erleichtert uns nämlich die Eiweiß-, die Proteinverdauung. Die Südamerikaner machen sich das zunutze. Die haben ja oftmals, also die Gauchos, so große Fleischgelage. Ja. Und dann liegt einem das ziemlich schwer im Magen. Und wir trinken einen Schnaps, was nicht so gut ist, einen Verdauungsschnaps. Und die essen dann so ein Chutney dazu aus diesen Südfrüchten, also Papaya, Ananas, Mango. Und das erleichtert die Verdauung. Das heißt, es kommt einem dann so vor, als ob man den Stoffwechsel irgendwie beschleunigt. Es erleichtert, aber man schlüsselt das Protein letztlich besser auf. Und das wird oftmals so falsch dargestellt, dass dann der Fettstoffwechsel massiv beschleunigt wird oder der Proteinstoffwechsel. Aber das steckt dann meistens dahinter. Mhm. Also das Lebensmittel, was uns quasi von jetzt auf gleich schlank macht. Wenn es da draußen jemand gibt, der das kennt, ich habe da keine verschlossenen Ohren. Ich
höre mir jetzt jeder anrufen. Sagt, das heißt aber für Ella und für uns alle, also wenn wir ein Gelage hinter uns haben, dann Papaya oder sowas danach essen und dann ist es erleichtert.
Ja, absolut. Das kann man mal, wenn man so eine Grillfete hat oder so, dann sitzen wir ja meistens in der Ecke wie so ein Backstein, ja, und kriegt sie nicht mehr hoch. Also A, mal die Kohlenhydratbeilagen mal weglassen, weil das ist das, was uns dann auch weiter hungrig macht. Während wenn man mal so 3 Bratwürstchen sich vornimmt, die zu essen, ohne Beilage dazu, ohne Softdrink, ohne Bier, dann bleibt einem die 2. Bratwurst meistens schon im Halse stecken. Das liegt daran, Protein sättigt sehr stark. Ja, und wenn ich Kohlenhydrat dazu esse, dann habe ich immer so ein, deshalb gibt es beim Italiener auch oft mal so ein Weißbrot vorneweg. Das macht tatsächlich hungrig, weil dann habe ich einen Insulinanstieg, der stürzt dann ab und ich kriege dann mehr Hunger. Hm. Und wenn man das mal weglässt und konzentriert sich eher auf die Proteinreiche, auf das Proteinreiche, dann wird man auch, bleibt man lange satt. Und wenn man dann noch quasi so ein Chutney dazu isst oder mal dann eine Südfrucht danach, dann hat man auch nicht so Probleme mit der Verdauung.
Ich habe gedacht, die machen das beim Italiener, weil sie uns so lieb haben. Ja,
naja. Ja, natürlich.
Das auch, okay. Jetzt hast du eine kleine positive Vitamin-D-Bombe für uns, denn außer gestern gab es gefühlt ja wochenlang keine Sonne. Hat mit Pilzen zu tun, Achim.
Ja, der Tipp kommt auch super gut an auf meinem ISO-Podcast und so, da muss ich den ständig erzählen. Also durch einen simplen Trick, den ich von meinem Kollegen tatsächlich aus England, James Wong, gelernt habe, werden Pilze zu absoluten Vitamin-D-Bomben. Legt man frisch gekaufte Pilze so für 1 bis 2 Stunden auf eine sonnige Fensterbank oder sagen wir mal etwas länger auf eine hellere Fensterbank, dann produzieren die Pilze Unmengen an Vitamin D, um sich quasi vor der UV-Strahlung zu schützen. Also die versuchen sich einzucremen quasi und die Vitamin-D-Werte steigen durch diese Lichtbehandlung oder durch das Solarium bei einer Portion Pilze in Untersuchungen der Penn State University um das bis zu 1000-fache der Tagesdosis an. Also dadurch wird der normale Pilz zu einer der Vitamin-D-reichsten Quellen, die wir aus der Natur her haben.
Wow. Also ein Pilz im Solarium und schon ist er gut für uns. Das weiß auch
jeder. Ja, also eine absolute Vitamin-D-Bombe.
Achim Sam ist Ernährungswissenschaftler und der Merdel räumt gerade sein Büro auf und will etwas wissen, unter anderem über Knieperkohl. Was sage ich jetzt? Hallo der Merdel oder was ist dann die korrekte Ansprache?
Ja, der Merdel, das ist eine fränkische Abkürzung für Martin.
Für Martin, der Martin, okay, Martin. Also hallo Martin, mit Martin, ich habe auch einen Freund, der Martin heißt. Gut, also hallo Martin Merdel, jetzt habe ich alles verstanden und Sie möchten was wissen zu Knieperkohl, denn beim Büro aufräumen können wir nicht helfen von hier.
Ja, das ist, also mir geht es jetzt nicht nur um diesen Knieperkohl, den habe ich durch Zufall in der Prignitz oben entdeckt, weil das eben die sonstigen Kohlprodukte oder auch Sauerkraut, das hat bei mir immer teilweise sehr fatale Folgen. Und ich habe dann einfach gemerkt, dass bei diesen ganzen fermentierten Lebensmitteln das ein bisschen geringer ist und dass die mir auch richtig gut tun. Und deswegen einfach mal so dieser Frage Fermentierung bei Lebensmitteln, auch vielleicht aus ernährungswissenschaftlicher oder ernährungsphysiologischer Sicht, was ist da zu sagen dazu?
Sehr gut. Mertl, Martin mit Doppel-D, ich mache mal deine Leitung ein bisschen zu. Jetzt habe ich du gesagt, aber ich heiße Ingo. Ja? Wenn bei der Mertl dürfen wir das, glaube ich, machen, weil die Leitung so böse rauscht. So, jetzt kommt Achim zu fermentierten Lebensmitteln. Was kannst du Martin raten?
Also lieber Martin, du bist mir gleich doppelt sympathisch. A, sprichst du Fränkisch, das ist meine ursprüngliche Heimat, wo ich herkomme, Aschaffenburg-Unterfranken. Und B, kommst du aus der Metzgerszunft, wie ich vernommen und gehört habe. Und wir sprechen hier über Gemüse. Naja, also Thema Fermentation. Früher wurden hauptsächlich Lebensmittel fermentiert, um sie haltbarer, bekömmlicher zu machen. Na? Also quasi, was man durch Erhitzen oder Feuer macht, das hat man versucht mit der Fermentation. Ist heute übrigens wieder ein großer Trend. Wir haben beispielsweise auch ein Sauerteigbrot viel länger gehen lassen, was Brot übrigens viel bekömmlicher macht, weil die Hefe, die übernimmt schon die Aufgabe, Zersetzungsaufgabe, die sonst unser Darm übernehmen müsste. Und deshalb haben wir dann auch nicht so viele Probleme, weil es quasi wie eine Art Vorverdauung ist. Also ein Brot, was länger gegangen ist, länger fermentiert ist, da haben wir weniger Probleme mit. Deshalb hast du auch mit fermentierten Produkten weniger Probleme, als wenn du die unfermentiert isst. Und das ist beim Sauerkraut ganz ähnlich. Also bei der Fermentation werden Moleküle in Lebensmitteln von Pilzen, Hefen, Bakterien, wie Milchsäurebakterien quasi gefuttert, verstoffwechselt, das ist wie eine Art Vorverdauung und unser Darm muss diese Arbeit quasi nicht leisten. Und außerdem haben die Mikroorganismen noch eine besondere Fähigkeit, denn sie dienen unserem Mikrobiom, also unsere Darmflora und kommt der besonders zugute. Und es gibt da noch, das möchte ich nur ganz kurz sagen, also eigentlich drei Benefits von fermentierten Lebensmitteln im Vergleich zu unfermentierten, ballaststoffreichen Produkten ist es so, dass schon ein kurzzeitiger Verzehr von fermentierten Produkten ausreicht, um die Darmflora positiv zu beeinflussen. Also ein großer Vorteil, weil man diese Bakterienvielfalt im Darm anreichert und das gut ist fürs Immunsystem. Dann der Verzehr von fermentierten Produkten führt zu einer deutlichen Verbesserung bestimmter Immunwerte. Gleichzeitig sinkt die Anzahl von Entzündungsbotenstoffen, also das kommt uns auch sehr zugute. Und natürlich, Fermentation kann nicht nur Lebensmittel haltbarer machen, sondern auch offenbar uns vor dem Alterungsprozess schützen, denn fermentierte Produkte enthalten einen Anti-Aging-Stoff, der sich Spermidin nennt. Und der hat eine besonders gute Wirkung auf unsere Zellen, Zellerneuerung, Zellrecycling. Klingt
magisch. Also, sag nochmal eben, Achim,
Fermentierung
also,
ist super.
Martin weiß das ja jetzt alles mit der Fermentierung, aber für die, die gesagt haben, Fermentierung nie gehört, nenn uns mal eben drei fermentierte Lebensmittel, die wir in Zukunft mehr essen sollen.
Ja, der Klasse, das Sauerkraut ist super. Also Sauerkraut ist ein tolles fermentiertes Lebensmittel. Es gibt auch sowas wie einen Brottrunk. Da wird, kriegt nicht jeder runter, aber Fermentierung ist alles, was eingeweckt ist, was man einmacht. Ein Sauerteigbrot ist fermentiert, aber auch ein Bier ist eine Fermentation. Jetzt soll man nicht gleich anfangen, irgendwie was zu trinken, aber auch so ein Ayran, Kefir, Sauerteigbrot, Kimchi, das sind alles Kombucha, das sind alles fermentierte Produkte, die alle super sind.
Sehr gut, dann haben wir doch jetzt klare Bilder. Danke an Martin, also an den Mertl. Fermentierte Lebensmittel sind mega und entschleunigen den Alterungsprozess, sagt Achim Sahm auf RBB 88.8. Dann mal ran. Achim Sahm ist unser Ernährungswissenschaftler auf RBB 88.8. Wir haben ein bisschen mehr Frauenfragen als Männer, aber Frauen sind ja sowieso, merken wir immer in den Chats, oft ein bisschen wissbegieriger und ein bisschen offener. Wieder eine Frage von einer Frau, Daniela aus Schöneiche. Sie sagt, sie hat gelesen und gehört, 2 Esslöffel Leinöl am Morgen würden Wunder wirken. Du bist, glaube ich, auch, Achim, ein Leinöl-Fan, oder?
Ja, tatsächlich. Es gibt ja böse Zungen, die behaupten, Leinöl schmeckt, als ob man Fischstäbchen auf 3 Tage auf die Heizung legt. Aber ich mag es tatsächlich. Gibt es ja auch große Unterschiede. Leinöl, also gerade morgens, wirkt nämlich zum einen antibakteriell. Also damit machen manche ja auch ein Öl ziehen. Dann spuckt man es aber in aller Regel wieder aus. Zum anderen enthält Leinöl Fettsäuren, die sich positiv auf die Insulinausschüttung auswirken können. Das heißt, die Fettsäuren bewirken, dass unser Körper effizienter und nicht im Übermaß Insulin ausschüttet. Und je weniger Insulin über den Tag produziert wird, Umso höher ist parallel unsere Fettverbrennung, umso geringer der Heißhunger und auf Dauer sinkt auch das Risiko von Insulinresistenz, Diabetes Typ 2 und so weiter. Aber warum auf nüchternen Magen? Da gibt es mittlerweile tatsächlich einige Veröffentlichungen, die darauf hinweisen, dass wir morgens mit dem Frühstück unseren Körper schon programmieren können, auf welche Energiereserven er im Anschluss zur Energiegewinnung zurückgreift. Das heißt, in der Praxis essen wir zum Frühstück also fettbetont oder das Öl auf nüchternen Magen. Dann setzt die Mahlzeit nicht an, sondern setzt sogar den Fettstoffwechsel erst so richtig in Gang. Und mit dem Leinöl auf nüchternen Magen soll man also die Fettverbrennung bereits morgens auf Hochtouren bringen und quasi den Organismus, den Stoffwechsel auf Fettverbrennung programmieren. Das wäre quasi mit einer kohlenhydratbetonten Kost anders, dann würde sich der Körper eher auf die Kohlenhydratverstoffwechselung einstellen. Also das finde ich ein ganz interessanter Aspekt. Deshalb, wenn es möglich ist, wer es ab kann, so ein Leinöl morgens auf nüchternen Magen tut sicher gut.
Sehr gut. Klare Antwort von Achim Sahm, unserem Ernährungswissenschaftler. Daniela, danke für die Frage. Also die Leinöl-Fans dürfen sich bestätigt fühlen und dann gibt es die anderen, die das vielleicht nicht so runterbekommen. Das geht mir dann auch so, aber ich weiß, Sie da draußen, die es runterbekommen, Sie sind im Vorteil.
Die RBB 888 Experten machen das Leben leichter. Immer sonnabends von 10 bis 1.
Achim, hier gibt's Fragen von Natascha zu basischen Lebensmitteln. Darüber weißt du bestimmt auch was, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Sag schon mal eins vielleicht zum Anfüttern und dann machen wir weiter. Was ist ein basisches?
Gemüse ist im Allgemeinen sehr basisch.
Gemüse ist sehr basisch.
Ja, ganz, ganz generell. Es wird immer wichtiger, basisch zu essen, je proteinreicher man sich ernährt. Das Thema Detox und Säurebasenhaushalt ist ja quasi in aller Munde, nur man übertreibt es auch damit. Um eins ganz klar zu sagen, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, unser Körper ist ein Wunder und er kann auch von ganz alleine seinen Säurebasenhaushalt im Gleichgewicht halten. Das muss er sogar, sonst geht es uns wie den Goldfischen im Aquarium oder den Fischen im Teich, verändert sich der pH-Wert stark, dann schwimmen die Fische mit dem Bauch nach oben und uns geht es schlecht. Also unser Körper hat ein ausgeklügeltes Puffersystem, damit da auch nichts passiert. Eine echte und bedrohliche Übersäuerung, also man nennt es auch Azidose, das kann im Prinzip nur durch eine vorliegende Erkrankung entstehen, also wenn jemand eine chronische Niereninsuffizienz, Herzerkrankung hat oder Diabetes oder nach langen, extremen Fasten und Hungerkuren, dann kann sowas auch passieren. Oder wenn jemand brutal Sport treibt, extrem wenig trinkt, dann vielleicht noch leistungssteigernde Substanzen einnimmt und so weiter, dann kann es zu einer sogenannten Ketoazidose kommen. Das ist quasi eine Übersäuerung und dann sind unsere Puffersysteme schlichtweg überlastet. Aber noch eins, das Thema Detox oder Entgiftung, das hat auch nichts mit Entschlackung zu tun. Das hält sich nämlich immer hartnäckig. Das ist so ein Mythos. Es gibt im menschlichen Organismus keine Schlacken, nur um das nochmal da am Rande zu sagen. Aber meine Mutter kommt auch immer oft um die Ecke und sagt, oh, das übersäuert mich so oder wenn ich Kaffee trinke. Da muss man auch ganz deutlich unterscheiden. Also das fördert zu einer Bildung der Magensäure. Das hat aber längst mit der Übersäuerung im Körper, also das Sodbrennen hat mit einer Übersäuerung im Körper nichts zu tun. Beispielsweise Zitrusfrüchte können ja zu Sodbrennen führen, sind aber im Organismus, wirken die eher basisch. Mhm. Also kurzum, wir können unseren Organismus eigentlich nicht mit Lebensmitteln übersäuern, nicht also den Säurebasenhaushalt, der macht uns nicht krank und schlapp, sondern die Überlastung der Organe. Also wenn wir stark fasten und so, wenn wir proteinreich essen, dann überlasten wir die Organe, also die Nieren, durch die hohe Stickstoffbelastung. Und deshalb ist es eigentlich total simpel, wenn wir sehr proteinreich essen, Kohlenhydrat reduziert und so weiter, ist eigentlich die beste Detox-Formel, nicht langfristig übertreiben mit Proteinen, also mit Fleisch, Fisch, Käse, Milch, Proteinshakes und so, dafür mehr Gemüse, also Feldsalat, Fenchel, Grünkohl, alles was grün und dunkle Farben hat, Rucola, Sellerie, Kohlrabi, Spinat, Kartoffeln, Hülsenfrüchte sind super, aber auch Obst, Aprikosen, Feigen etc., das ist alles wirklich toll und unterstützt die Organe bei ihrer Entgiftungsfunktion und mit dem Stickstoff und so klar zu kommen. Und tata, das beste Detox-Elixier ist tatsächlich Wasser zu trinken. Also 2 bis 3 Liter Flüssigkeit, ja genau, Wasser. Und unsere Organe sozusagen, dass die Organe besser arbeiten können. Aha. Auch der Fettstoffwechsel, man muss sich das vorstellen, ist wie so ein Mühlrad. Das stoppt, wenn da kein Wasser da ist. Und der Fettstoffwechsel funktioniert auch nur mit ausreichend Flüssigkeit und so auch die Entlastung der Organe. Also Wasser ist ein tolles Detox-Elixier und so unterstützt man eigentlich die Entgiftungsorgane bei ihrer Aufrechterhaltung der Puffersysteme, Säure-Basen-Haushalt am allerbesten.
Jetzt, Achim, bist du gefragt bei Irmgard, denn Irmgard liebt Buletten und sie schreibt im Chat, ich brate meine Buletten wegen des Geschmacks gerne mit Butterschmalz. Ist das ungesund? Mit einem sorgenvollen Fragezeichen versehen. Was sagst du?
Ja, also die Frage ist, wie oft du die Buletten isst, liebe Irmgard. Die Dosis macht auch jedes Gift, aber nein, Butterschmalz eignet sich da eigentlich super, um die anzubraten. Denn Butterschmalz ist geklärte Butter, also die Proteine und so weiter, die wurden da rausgeklärt. Und dadurch kann man Butterschmalz kann man relativ hoch erhitzen. Das Problem wäre eher, wenn du mit sehr guten Ölen oder mit einer hohen Gesundheitswirksamkeit braten würdest, dann knacken nämlich diese Doppelbindung auf die gesunden, dann entstehen wieder freie Radikale. Also wenn man jetzt beispielsweise mit einem Leinöl stark erhitzen würde, das wäre nicht gut. Also zum Braten Butterschmalz wunderbar. Für alles andere würde ich tatsächlich einen Ölwechsel einleiten bei dir in der Küche und auf Rapsöl zurückgreifen oder auf ein gutes Olivenöl. Da mein Tipp, immer in dunklem Flaschenlager, nicht zu große Flaschen kaufen, denn wenn da Licht drauf fällt oder wenn das zu warm steht, dann können diese gesunden Öle schnell ranzig werden und dann wird aus einem gesunden Öl schnell ein schlechtes Öl. Also eher kleine Fläschchen kaufen, die man auch schnell verbraucht, dunkel aufbewahren, kühl lagern und dann macht auch der Butterschmalz oder das Butterschmalz überhaupt nichts, wenn du deine Buletten anbrätst und wenn du die nicht jeden Tag brätst, dann umso besser.
Klare Antwort für Irmgard. Vielen Dank. Achim Sam, unser Ernährungswissenschaftler auf RBB 88.8. Achim, Frage von Christa an dich. Sie schreibt, jeden Tag isst sie 10 Mandeln. Sie schwört darauf. Mandeln und Nüsse, wie gut sind die? Und sie möchte auch wissen, soll sie die mit dieser Haut essen oder nicht? Was sagst du?
Also, liebe Christa, ich würde genau dabei bleiben. Also, obwohl botanisch gesehen, ich bin kein Botaniker, aber soweit ich weiß, gehören Mandeln gar nicht zu den Nüssen, sondern eher zu den Steinfrüchten. Das ist immer eine ziemlich verwirrende Geschichte, da will ich gar nicht mit anfangen, groß. Aber Mandeln und Nüsse im Allgemeinen oder sagen wir mal, Samenfrüchte sind total gesund, enthalten wirklich gute Fettsäuren und du kommst mit deiner Menge, die du beschrieben hast, 10, 15 Stück, kommst du wunderbar hin. Man sagt, so eine kleine Handvoll ist wunderbar. Außerdem sind Nüsse sehr ballaststoffreich, deshalb würde ich auch dieses Häutchen mit dran lassen und würde es nicht oder wird keine geschälten kaufen, weil das ist auch was uns lange sättigt und was das Positive mit an den Nüssen oder an den Mandeln, Steinfrüchten ist. Also ruhig so beibehalten, sehr herzgesund und auch ballaststoffreich und enthält außerdem noch Vitamine. Also Nüsse sind toll.
Achim Sam ist unser Profi heute in den Experten. Er ist Ernährungswissenschaftler. Es geht darum, dass wir uns gesünder, besser und so ernähren, dass wir eben glücklicher sind. Und dafür hat er ganz viel Wissen für uns. Intervallfasten ist ja häufig diskutiert worden. Vera hat dazu eine intensive Frage. Sie hat auch eine Frage zu pflanzlichem Eiweiß und so. Wenn Sie das interessiert, gehen Sie in unseren Chat, da gibt es die Antworten dazu. Aber Vera, was wir jetzt im Radio für Sie machen, Sie fragen ja, ich esse meist nur 2 Mahlzeiten zwischen 12 und 20 Uhr und seit ich die Mengen der Mahlzeiten verringere, nehme ich langsam ab. Sie sind jetzt wieder normalgewichtig, schreiben Sie. Ich hoffe, bei einer 16- bis 18-stündigen Essenspause braucht man wirklich weniger. Was meinen Sie? 16 bis 18 Stunden Pause, Achim, das ist ja schon richtig lang.
Also das Prinzip lautet ja eigentlich 16 zu 8. Das heißt, man fastet 16 Stunden lang, verzichtet man auf Energie, als auch aus Getränken und in einem 8-Stunden-Intervall isst man. Viele machen allerdings den Fehler, dass man da so eine Art, naja gut, draußen geht's Licht unter, im Kühlschrank geht's Lämpchen an und man fängt dann abends an zu essen. Das wäre nicht gut. Wir geben den Dingen häufig immer neue Namen. Früher war so ein Intervallfasten oder 16 zu 8 einfach die Nacht als die eigentliche und wichtige Fastenphase zu nutzen. Wenn wir also um 18 Uhr die letzte Mahlzeit essen und wenn wir dann 16 Stunden, das ist schon relativ lange, sind wir mal 14 Stunden draufrechnen, dann können wir eigentlich mit dem Frühstück bricht man die Fastenphase. Und daher kommt auch übrigens das Wort, das sogenannte Breakfast. Man macht dann ein Fastenbrechen. Mhm. Und so sollte man es auch eigentlich handhaben. Also die Nacht wieder als die echte Fastenphase nutzen, weil über Nacht bestimmte Hormone gebildet werden, Wachstumshormone beispielsweise, die verantwortlich sind wiederum für die Höhe der Fettverbrennung und wie viel Hunger man hat. Also das bedeutet, wenn ich die Nacht ruhe, dunkel schlafe und auch in die Melatoninproduktion komme, in die Hormonproduktion und die Nacht als Fastenphase nutze, habe ich am nächsten Tag auch weniger Hunger und ich habe parallel eine höhere Fettverbrennung, also sehr positiv, hat auch positive Wirkung auf den Alterungsprozess und eher kleine Mahlzeitenpausen auch am Tag einbauen. Also zwischen den Hauptmahlzeiten keine Energie zu sich zu nehmen. Also man nennt das ein intermittierendes Fasten.
Das wollen wir nicht, ne?
Ja, zwischendurch essen, das ist, da wird jedes Mal Insulin ausgeschüttet und mit jeder Insulinausschüttung wird die Fettverbrennung blockiert. Wir kommen also quasi nicht in den Hungerstoffwechsel, sondern permanent am Einspeichern. Und das ist das, was uns auf Dauer dann dick und letztlich dann auch krank macht. Also die Nacht als Fastenphase zu nutzen, das ist das Beste, was man machen kann. Und ob das jetzt 16 zu 8, 14 zu sowieso 13, 47 zu 11 ist, die Nacht wieder nutzen, wie man es früher gemacht hat, das ist wunderbar.
Sehr gut. Mini-Nachfrage, Achim. Also deshalb ist ja auch so schwierig, dass wir an jeder Ecke überall essen können. Und ständig sieht man Leute in der Bahn, überall alle essen die ganze Zeit. Ist ja irgendwie klar, dass das nicht gehen kann, weil wir nicht so gemacht sind. Es gibt ja Menschen, die gerne später abends essen. Sagen wir mal, jemand isst gerne, auch so wie die Südländer, abends um 9. Die interessieren sich dann aber nicht fürs Frühstück. Ist das dann auch noch in Ordnung?
Ja, man verzögert natürlich schon über Nacht die Produktion der Hormone. Also ich habe erstmal eine Insulinausschüttung, dann werden wieder andere Hormone blockiert, die eigentlich quasi für die Freisetzung der Energiereserve aus dem Körper verantwortlich sind. Wenn man dann relativ spät am nächsten Tag dann wieder isst, wenn man das abkann, wenn man das kulturell vielleicht auch so gelernt hat, dann ist das völlig in Ordnung, weil dann haben die ja auch eine lange Mahlzeitenpause. Ja. Wenn ich jetzt allerdings spät esse und dann gleich mit einem großen Frühstück wieder starte, dann habe ich irgendwann das Problem, dass ich einfach zunehme oder gegebenenfalls auch ernährungsbedingte Erkrankungen bekomme. Deshalb haben Schichtarbeiter übrigens auch so Probleme mit ihrer Ernährung oder auch mit Übergewicht, weil dieser Schlafrhythmus einfach nicht stimmt, weil dann meistens spät oder unregelmäßig gegessen wird. Da ist es umso wichtiger, dass man die Nacht wirklich versucht oder die Schlafphasen, die man hat, dunkel zu schlafen, dass der Körper in diese wichtige Produktion der anderen Hormone kommt und nicht nur am Aufbauen ist. Also,
sag's noch. Ich dachte, das war der Schlusswort.
Lange Rede, es ist tatsächlich wichtig, dass man eine Mahlzeitenpause, eine längere einhält. Das kennen wir von früher. Da sind wir raus auf den Acker. Da gab's nicht irgendwo einen Coffeeshop, sondern dann hat man gearbeitet und ging zum Essen wieder rein. Und so sollte man es auch handhaben, dass man kleine Pausen einlegt, wo man eben auf Nahrung, auf Energie, auf Kalorien verzichtet.
Die RBB 888 Experten machen das Leben leichter. Immer sonnabends von 10 bis 1.
Achim Sam ist ein auch preisgekrönter Ernährungswissenschaftler. Vielleicht kennen Sie seinen Podcast, der heißt Iss so und der ist hochprämiert. Und Achim, nicht nur in deinem Podcast, sondern auch so Heißhunger, das ist ja ein großes Thema und auch für viele von uns. Wir waren dann diszipliniert, wir haben ein bisschen abgenommen und dann kommt der Heißhunger und boah, wir fallen rein und zack, wiegen wir wieder das Doppelte. Wie umgehen mit dem Heißhunger?
Ja, das Problem ist, dass man müsste eigentlich genauer hingucken, wo kommt der Heißhunger her oder die Unterzuckerung. Das ist ja ein Abfall sozusagen des Blutzuckerspiegels und das führt dazu, dass wir dann ja eine kurze Zündschnur kriegen, missgelaunt sind und Heißhunger kriegen. Die WHO sagt oder sagt, dass Stress eine große Ursache ist und bei fast 70% aller Erkrankungen und auch bei Hunger eine große Rolle spielt, weil sich da die Hormone verändern. Es gibt eine Untersuchung von der Ohio State University und die haben gesehen, dass gestresste Frauen, also wenn man einen Tag zuvor Stress hatte, oder einen Stressmoment, am nächsten Tag eine schlechtere Fettverbrennung hatte und das Fett und die Energie besser eingelagert hat. Also es hindert letzten Endes beim Abnehmen, wenn man Stress hat. Mhm. Aber was bringt es mir jetzt? Ich kann natürlich versuchen, den Stress zu reduzieren. Und was ich über die Ernährung machen kann, ist, dass man, was auch zu einer Unterzuckerung führt, dass man einfach die Snacks zwischendurch vermeidet. Denn auch wenn ich jetzt einen Kaffee trinke, da ist nur ein Würfel Zucker drin oder ein bisschen Milchschaum, habe ich immer wieder eine Insulinausschüttung. Das bedeutet, der Körper denkt, da kommt jetzt eine große Zuckerladung. Jetzt ist aber gar nicht so viel Zucker da. Dann greift er auf den Blutzuckerspiegel zurück, der stürzt ab, wir kriegen Hunger. Deshalb würde ich sagen, alles zu einer Mahlzeit zusammenfassen, nicht ständig zwischendurch zu naschen und zu essen. Das fördert nur wieder den Heißhunger und dann eher mal Nachtisch, dann auch so, wie man es früher hatte, oder ein Dessert, ein Stück Kuchen, dann unmittelbar zu einer Mahlzeit dazu zu essen. Und das und komplexe Kohlenhydrate ist wichtig, also jetzt nicht die weichgekochte Pasta, sondern was eine hohe Magenverweildauer hat, was lange im Magen liegt, macht auch lange satt und fördert nicht ständig irgendwie die Insulinausschüttung. Und weg mit der Snackkultur, also nicht ständig einen Kaffeebecher mit sich rumtragen, um was zu essen. Hinsetzen, die Franzosen machen uns das vor, schlanke Nation, obwohl da Croissant, 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 Butter, 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 aber die haben keine Snackkultur noch, deshalb sind die auch so schlank. Ja. Die setzen sich hin und dazwischen ist eine Mahlzeitenpause und das ist auch das Beste, was tatsächlich gegen Heißhunger hilft. Wenn man mal einen Heißhunger hat, proteinreiche Snacks. Da ist ein Ei gut, da ist eine kleine Handvoll Nüsse gut. Also eher auf Proteine zu achten, dass man eben nicht quasi Insulin produziert und dann in die Unterzuckerung fällt. Das wären meine Tipps. Weniger Stress und weniger Zwischensnacks.
Ich fand es wieder großartig mit dir. Ich danke dir, Achim.
Ja, ich danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Aufklärung schaffen und ein bisschen unterstützen.
Das war der RBB 888 Podcast, die Experten.